Hallo, hier ist Waterworld, der Aquaventus Podcast. Aquaventus, der Initiative zur Erzeugung von Wasserstoff auf hoher See. Von und mit
Jörg Singer
und Robert Seehaver. Heute mit Stefan Kaufmann, dem ehemaligen Wasserstoffbeauftragten der Bundesregierung.
Ja, er kommt aus The Land, aus Stuttgart. Alles außer Hochdeutsch trifft für ihn nicht zu, denn er ist weltweit unterwegs gewesen als Bundestagsabgeordneter, Wasserstoffbeauftragter und kennt wie kein anderer die Entwicklung der letzten Jahre, was das Thema Wasserstoff angeht. War auch schon auf Helgoland ganz am Anfang, als wir mit Aquaventus gestartet sind. Und ich glaube, der Bundestag wird jemand verlieren, der wirklich eine globale, aber auch eine sehr lokale Expertise mitbringt. Und wir freuen uns ganz herzlich heute, Stefan, dass du heute da bist bei unserem Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch, lieber Jörg, lieber Robert, auf das Gespräch. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Du sag mal, bevor wir anfangen, ist es ja momentan sehr, sehr turbulent. Wie ich frage jetzt einfach so ganz locker, wie läuft denn so der Wahlkampf für dich?
Naja, ich bin ja jetzt ein bisschen außen vor, weil ich nicht mehr kandidiere. Ich habe mich entschieden, nicht mehr anzutreten. Aber ich bin natürlich trotzdem immer noch Mitglied des Bundestages und es ist ein sehr kurzer Wahlkampf jetzt. Das kann auch mal gut sein, aber natürlich auch ein sehr hitziger Wahlkampf. Jetzt nochmal befördert durch die Diskussion in der letzten Woche, wo jetzt Friedrich Merz entschieden hat, das Thema Migrationspolitik ganz deutlich in die Mitte des Wahlkampfes zu rücken. Das polarisiert natürlich sehr stark auf beiden Seiten, mobilisiert unsere Anhängerschaft, unsere Wähler, aber natürlich auch die Gegner dieses Kurses.
Ja, wir können nur hoffen, dass die ganzen anderen wichtigen Themen, also die Wirtschaft, das Soziale, Ausbau von Infrastrukturen und nicht zuletzt natürlich auch unser Thema Energie, dann ganz schnell wieder auch hoffentlich in irgendwelche Koalitionsvereinbarungen mit einfließt, denn sie sind ja genauso wichtig, denke ich. Und darüber wollen wir jetzt mit dir sprechen.
Absolut. Ja, wenn man mal das mit dem letzten Wahlkampf vergleicht, da war das Thema Klimaschutz, grüne Energie ja absolut dominant, auch durchaus wahlentscheidend. Von daher spannend. Also auch da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass wir noch andere Themen im Wahlkampf auch diskutieren.
Klimaschutz, grüne Energie, da setzen wir ja mit dem Podcast an. Und Stefan, herzlich willkommen auch von meiner Seite und schön, dass du da bist. Um ins Thema zu springen, die erste Frage. Welche Rolle siehst du deiner Meinung nach für Wasserstoff im Energiemix der Zukunft? Und wie wird die CDU diesen Wasserstoffmarkthochlauf in der nächsten Legislaturperiode unterstützen? Was ist denn da vorgesehen?
Ja, also mittlerweile unter allen Parteien völlig unstreitig, dass Wasserstoff eine ganz zentrale Rolle als Schlüsselelement der Energiewende spielt, weil wir eben Wasserstoff speichern können, Energie speichern können und weil wir vor allem eben auch damit grüne Energie transportieren können von überall dort auf der Welt, wo wir ihn günstig herstellen können. Also von daher, da wird es auch kein Zurück geben. Natürlich, wir haben uns sehr ehrgeizige Klimaziele gesetzt in Deutschland, in Europa, in Deutschland noch ehrgeiziger, 2045 Net Zero. Das wird sehr schwer zu erreichen sein, wenn wir in dem jetzigen Tempo weitermachen und natürlich angesichts der ganzen Umstände jetzt auch erhöhten Verteidigungsausgaben, schwächelnde Wirtschaft, wird es sicherlich schwierig sein, die Budgets, die wir jetzt bräuchten, um wirklich den Wasserstoffhochlauf auch mit viel öffentlichem Geld zu finanzieren. Jetzt muss man halt schauen, was wir tun können, auch mit öffentlicher Unterstützung im Bereich Infrastruktur insbesondere, auch im Bereich Hochlauf der Industrien hier. Wir haben ja alle Technologien in Deutschland, aber wir schaffen es halt leider bisher auch nicht, dass wir das Ramp-up schaffen hier mit unseren Technologieanbietern. Also auch da muss was getan werden. Ich hoffe mir und wünsche mir schon sehr, dass die CDU jetzt nicht nur erkennt, dass es wichtig ist, sondern auch die entsprechenden budgetären Voraussetzungen schafft.
Mittlerweile kommen ja sehr viele Vorgaben auch aus Europa, aus Brüssel. Ursula von der Leyen hat ja nochmal gerade mit dem Clean Act nochmal bestätigt, dass Brüssel an den Zielen festhält. Hat denn Deutschland überhaupt eine Wahl, jetzt möglicherweise irgendwelche Ausbauziele für Erneuerbaren oder bei Wasserstoff ist das ja noch in sehr homöopathischen Dosen definiert, da dran zu schrauben, aus deiner Perspektive?
Nein, das sehe ich nicht. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass wir an den Zielen schrauben oder die Ziele jetzt verändern. Aber die Frage ist natürlich, mit welchen Maßnahmen erreichen wir die Ziele? Das hat mit Regulatorik zu tun. Da muss sich Brüssel schon auch bewegen. Wir hören jetzt, dass beim Delegated Act die Kriterien nun doch nicht gelockert werden noch fürs Erste, dass es nochmal ein bisschen Zeit braucht, auch mit den neuen Kommissaren. Also von daher, aber Regulatorik ist natürlich ein wichtiges Thema und eben auch die finanziellen Rahmenbedingungen. Wo kommt das Geld her, um den Hochlauf zu finanzieren.
Money makes the world go round. Ich meine, das ist eine Sache, die nehmen wir ja auch täglich wahr. Wasserstofferzeugung auf See wird im Windseegesetz geregelt. Regulatorik, du sagst es gerade, ist ein Thema, was angepasst werden muss. Und da haben wir ein konkretes Konzept vorgelegt mit der kombinierten Anschlussmöglichkeit, also Wasserstoff und Strom gleichzeitig abzuführen oder je nach Marktsignal. Welche konkreten Schritte würde denn die CDU unternehmen, um diese Technologie zu fördern? Wasserstoff auf See direkt.
Also erstmal muss ich sagen, dass ich das Projekt jetzt Aquaventus, Aquaductus toll finde. Fand ich von Anfang an sehr gut. Die Bundesregierung hatte damals ja auch das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Wir haben das Förderprogramm H2 Mare aufgesetzt, wo es ja gerade auch um Offshore-Wasserstofferzeugung ging. Aquaventus war ein zentrales Projekt oder ist ein zentrales Projekt dabei. Und wir brauchen eben auch diese Wasserstofferzeugung auf See, weil wir eben große erneuerbaren Potenziale haben offshore. Von daher ist es ein tolles Projekt, die Idee ist sehr gut. Und von daher würde ich mir wünschen natürlich, dass wir das auch dann in Regierungsverantwortung fortführen. Jetzt gibt es natürlich ein paar Herausforderungen und ihr habt es ja angesprochen, deshalb habt ihr einen Vorschlag gemacht, wie wir hier auch, sag mal, zu Businessmodellen kommen kann, die sich halt auch tragen, dass eben der Strom, der teuer produziert wird, dann eben auch an Land gebracht werden kann und nicht zwingend für die Wasserstoffherstellung auf See gebraucht werden muss. Also, dass wir einfach flexibler werden und damit auch so ein Projekt dann eben auch ein besseres Businessmodell bekommt. Also insofern finde ich die Vorschläge sehr gut. Ist jetzt natürlich schon ein sehr spezielles Thema. Von daher steht natürlich auch nichts dazu jetzt im Wahlprogramm der CDU, aber dass es nachher viel Sinn macht, da jetzt flexibler zu werden, um eben den Hochlauf jetzt gerade bei Wasserstoff auf See nicht zu gefährden. Da habe ich große Sympathie und würde da gerne auch dafür werben jetzt bei den Akteuren, die dann nach der Wahl dann eine Rolle spielen.
Interessante Zusammenfassung und vielen Dank. Ich meine, im Wahlprogramm stehen wir leider nicht, da hast du recht. Aber ich habe es gesehen in Diskussionsbeiträgen oder die auch innerhalb der CDU diskutiert habt, spielt das Thema ja schon eine Rolle, ne? Also insofern, das hat, glaube ich, auch vielleicht einen eher auch industriepolitischen Hintergrund, gerade so mit der CDU als Partei, für die du ja stehst, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und im The Land, wie ist denn da so das Resümee oder das Feedback der Industrie? Wie guckt die Industrie denn quasi auf die Wasserstofferzeugung?
Naja, der Industrie bietet dieses Thema Wasserstoff natürlich große Chancen, ne? Wir sind ja, ich habe es ja angedeutet vorher, bei vielen Technologien auch wirklich noch Weltmarktführer. Wir haben in allen Bereichen der Wasserstofferzeugung, also PEM, Hochtemperatur und natürlich alkalisch eigentlich die besten Technologien. Aber auch jetzt bei vielen anderen Technologien, bei Sicherheitstechnologien, bei Transportlösungen, bei Kompressoren, natürlich auch bei der Erzeugung jetzt von synthetischen Kraftstoffen haben wir in Deutschland die ganzen Technologien entwickelt. Da gibt es ganz, ganz viele Firmen, die da sehr stark sind, bis hin jetzt natürlich zu Windturbinenherstellern, Siemens Gamesa jetzt auch mal nicht vergessen oder andere, also die da auch wirklich gute Player sein können und wo wir auch Exportchancen hätten, wenn wir das Ganze auch mal umsetzen. Also von daher muss es auch das Interesse einer neuen Regierung sein, hier industriepolitisch diese Themen voranzutreiben. Und ich habe es ja vorher angedeutet, wir sind halt sehr stark immer in der Entwicklung. Aber wenn es dann um die Realisierung geht, um das Ramp-up, gerade bei den Elektrolyseurherstellern, da tun wir uns halt ein bisschen schwer, da tun wir uns kapitalseitig schwer. Und plötzlich sind dann die Chinesen auf einmal auch in Europa mit ihren Elektrolyseuren und andere Firmen kommen ins Spiel. Und wir tun uns halt global dann tatsächlich schwer. Also da würde ich mir schon wünschen, dass man auch die industriepolitischen Chancen noch stärker in den Vordergrund rückt.
Deutschland braucht Importe, Wasserstoffimporte, das ist völlig klar. Wenn man sich jetzt aber das Potenzial der Nordsee anguckt, dann haben wir Mitglieder im Verein, die sagen, wenn man es richtig macht, könnte man sozusagen den Wasserstoffbedarf Europas zu 40% aus der Nordsee decken. Also dann stellt sich ja die Frage, wenn dieses Potenzial da wäre, wenn es erkannt wird, in diesem Jahr treffen sich ja auch die Nordseeanrainer wieder, die deutsche Regierung ist dort Schirmherr, wie könnte man das befördern, diese Idee? Weil es ist ja dann greifbarer, als wenn man alternativ schaut, dass man diesen Wasserstoff aus Ländern importiert, die entweder demokratisch gar nicht so sicher sind einerseits oder zweitens vielleicht auch sagen, sie erhalten sich ihre Wertschöpfung in ihrem eigenen Land. Also warum müssen sie sozusagen das den energiehungrigen Ländern exportieren? Gäbe es da eine Möglichkeit aus deiner Sicht, das, was greifbar ist, einfach zu befördern? Und wie könnte sowas aussehen aus deiner Sicht?
Gut, jetzt muss man euch sagen, dass das Thema Wasserstoffherstellung bietet natürlich vielen Ländern, die jetzt auch gerade eher noch Entwicklungsstatus haben, die Chance, dann über Energieimport auch natürlich Wertschöpfung im Land zu halten und auch Geld zu verdienen. Aber das Problem ist, ist eben bei der Ammoniakverschiffung. Wir brauchen dann die Infrastrukturen, um den Wasserstoff dann herauszukracken aus dem Ammoniak. Das braucht auch Zeit. Das geht auch nicht so schnell, wie man sich das erhofft hatte. Und parallel dazu natürlich völlig unstreitig macht es mehr Sinn, den Wasserstoff natürlich in Leitungen zu transportieren. Und der Aufbau dieser Infrastrukturen, dieser sogenannten Wasserstoffkorridore jetzt, braucht halt auch Zeit. Ne? Aber das ist natürlich immer die bessere Lösung, wenn ich eine Wasserstoffpipeline habe, jetzt gerade Nordsee natürlich angesprochen, wo ich riesige Offshore-Potenziale habe, in Schottland zum Beispiel, aber auch in Norwegen, anderen Ländern, die ich dann heben muss und wo ich den Wasserstoff dann offshore produziert in Leitungen einbringe. Dafür habe ich mich auch schon sehr früh als Beauftragter stark gemacht. Ich war ja schon vor 3 Jahren das erste Mal in Schottland und das hat dort auch einen richtigen Push schon ausgelöst. Ich war jüngst jetzt wieder hier mit den Schotten zusammen. Also die haben ja auch große Ambitionen über die Orkney-Inseln dann. Und da müssen sich tatsächlich alle zusammentun, die auch Offshore-Wasserstoff produzieren können. Dann brauchen wir die Leitung, die natürlich groß genug ist, aber auch die Erzeugungspotenziale, um die Leitung dann zu befüllen. Da müssen die Norweger dann auch ein Stück weit noch ins Boot geholt werden. Und natürlich muss die deutsche Regierung, die ein Interesse hat, entsprechend auch schauen, wie das Ganze finanziert werden kann. Wir haben ja auch Diskussionen über die Südkorridore von Nordafrika über Italien dann nach Mittel- und Zentraleuropa. Aber große und größte Potenziale vielleicht tatsächlich, wie du es gesagt hast, dann aus der Nordsee. Es ist offshore natürlich Wasserstoffherstellung nicht ganz so günstig, aber es wird sich am Ende trotzdem rechnen. Und von daher gut, wenn die Bundesregierung das jetzt auch auf dem Schirm hat und auch die Akteure da zusammenbringt. Wir reden jetzt, ich weiß es von der Wasserstoffleitung dann aus Schottland, von den Orkney über Aberdeen runter, von 3 bis 4 Milliarden, wird vielleicht gar nicht reichen, aber der Größenordnung bewegen sich dann die Kosten. Genau, und das sollte das Ziel sein, möglichst schnell eben diese Wasserstoff-Pipeline-Korridore zu bauen.
Jetzt sehen wir, dass die Auktionen im Offshore-Windbereich durchaus schwierig sind, die ja sehr, gerade in Deutschland, sehr quantitativ, also was kommt an Euros unten am Schluss raus, gesehen werden. Jetzt hat die Bundesregierung sich ja entschieden, entlang, also gar nicht weit von dem Aquaduktus, eine Fläche mit einer Erzeugungskapazität von 1 Gigawatt sozusagen mal zu umreißen. Wie sollten da aus deiner Sicht, wenn es um die Ausschreibung, das Auktionsdesign, sollte man daran festhalten, an den Erfahrungen, die da sind, oder sollte man vielleicht möglicherweise überlegen, dass man andere Kriterien dort mit reingibt und wann würdest du sowas sozusagen auf den Weg bringen wollen, wenn du sozusagen in der Regierung wärst?
Gut, also das hängt jetzt natürlich schon eine Weile, diese Sen-1-Flächenausschreibung. Warum genau, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bin jetzt auch kein Experte für diese Ausschreibungen. Aber ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn, das jetzt möglichst zügig zu machen. Denn da sollten wir jetzt keine Zeit verlieren. Ich habe es ja gesagt, wir sollten auch wirklich in Deutschland auch das Potenzial nutzen. Und dazu brauchen wir mal die ersten Flächen. Jetzt ist 1 Gigawatt ja auch noch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also woran es da jetzt genau hängt, weiß ich nicht. Aber ich würde da gerne mal einen Kollegen, die da in Verantwortung jetzt kommen, dann raten, das möglichst schnell jetzt auch dann anzugehen und in eine Ausschreibung zu bringen. Ne? Und wenn es dann noch die Kriterien gibt, ich meine, da seid ihr jetzt näher dran, was vielleicht noch verändert werden kann an dem, was vorliegt, muss man schauen. Aber wenn es nur darum geht, die Ausschreibung endlich zu machen, dann denke ich, ist Geschwindigkeit jetzt noch wichtiger, als vielleicht nochmal an den Kriterien rumzuschrauben.
In der Branche ist die Diskussion, du hast es gesagt, ist Offshore auf See vielleicht noch zu teuer, wenn es klein ist. Und da sind die Überlegungen, dass man dann doch wieder über Demonstratorlösungen, also wie auch mit H2 Mare versucht, schnell pragmatisch Erkenntnisse zu gewinnen, um dann vielleicht eine bessere Transparenz für die Industrie, für die Branche, aber auch für die Politik zu haben. Da würde ich mir wünschen, dass beide mehr Ahnung haben. Man wird vielleicht auch das Ergebnis besser. Also wir werben dafür, dass man auch qualitative Aspekte mit reinnimmt. Die dürfen es nicht zu kompliziert machen, aber wir glauben eben auch, dass, weil der Markt noch jünger ist, dass wir nicht so viele Gebote haben, wie wir natürlich im Offshore-Windbereich haben. Also, und dann aber auch zügig in Ausschreibung gehen, die bei uns im Verein diskutiert werden. Und wir werben jetzt nochmal für das Thema Demonstratoren, schnelle Learnings und dann gucken, dass man das Thema in die Umsetzung bringt, weil wir wollen ja eigentlich in eine ganz andere Dimension.
Ich finde es auch ganz, ganz gut, dass du dann eine gehörige Dosis Realismus reinbringst. Ich glaube, das ist auch seine Key Learnings, meine persönlichen Key Learnings aus den letzten Jahren. Das hilft auf alle Fälle. Und dass wir das natürlich ganzheitlich betrachten, ne? Dass wir jetzt, wie eingangs schon gesagt, kombinierte Anschlusskonzepte, also das Zusammenspiel, die Sektorenkopplung von Strom und Wasserstoff auf See sehen, aber dass wir natürlich auch heimische Erzeugung und den Import nicht so trennscharf machen, sag ich mal so, weil alles zahlt ja auf das Ziel darauf ein. Und wenn wir jetzt irgendwie die europäische Vernetzung sehen, gerade mit der Wasserstoffimportstruktur, natürlich auf Seiten der deutschen AWZ ist die Aquaductus Pipeline eine Pipeline für die Offshore-Erzeugung von Wasserstoff, aber darüber hinaus ist es eine Import-Pipeline. Ich glaube, dieses Zusammenspiel, das kann man hier ja ganz gut ergänzen. Vielleicht noch ein paar Aspekte aus deiner Rolle als Wasserstoffbeauftragter. Du hast dich ja auch viel im Ausland umgeschaut. Was macht dir da Mut? Was kann uns Mut machen? Und was im Punkto dieser europäischen Vernetzung würdest du noch uns mit auf den Weg geben wollen?
Ja, also ich meine, Mut macht mir schon, dass ich sehe, dass in anderen Teilen dieser Welt die Dynamik eben schon da ist. Ne? Leider nicht jetzt in Deutschland etwas gebremst, muss man ehrlich sagen. Also es gibt halt doch jetzt im Middle East und auch in Indien mittlerweile gibt es eben doch Projekte, die auch sehr schnell dann getragen von großen Unternehmen sich entwickeln. Also insofern jetzt auf Basis natürlich Ammoniak und SAF vor allem, wird jetzt auch durch die Änderungen bei der IMO entsprechende Quoten für den Schiffsverkehr wahrscheinlich noch mal einen Schub kommen für synthetische Kraftstoffe, der wichtig ist, ne? Und natürlich auch immer mehr jetzt geschaut wird, wo kann ich Ammoniak eben vielleicht doch direkt verwenden in der Düngemittelindustrie oder auch als Schiffsantrieb. Also da irgendwo auf der Welt tut sich was und der Wasserstoff läuft hoch, aber in Deutschland tun wir uns halt tatsächlich etwas schwer. Und wir tun uns halt auch schwer, weil wir uns in Europa immer noch etwas schwer tun. Ich meine, diese Korridorideen sind ja insgesamt 5 Korridore, die müssen halt irgendwie finanziert werden. Ne? Aber solange wir die eben halt auch nicht finanziert haben, werden wir uns auch mit dem Import letztlich schwer tun. Also insoweit mehr europäische Koordinierung, mehr europäisches Commitment, sage ich mal, dass diese Leitungen dann auch rasch umgesetzt werden. Und da sind die Nordics sicherlich einfacher, weil eben auch die Zahl der Akteure vielleicht weniger ist, weil vielleicht auch mehr Gemeinsamkeit da ist. Ne? Genau. Also soweit die internationale Dynamik ist schon noch da, aber wir müssen eben in Europa aufpassen, dass wir jetzt auch als Europa nicht ins Hintertreffen kommen, ne? Mit unseren Bedarfen. Und auf der anderen Seite natürlich die ganze Welt, auch die ganzen Produktionsprojekte schauen ja auf Europa, weil wir eben immer noch neben Japan und Südkorea der größte Off-Taker-Markt sind. Ne? Von daher, ja, so ein bisschen ambivalent meine Sicht gerade. Und ich hoffe mir jetzt schon, dass auch die Bundesregierung dann, die neue Bundesregierung in Europa hier wieder mehr Koordinierung schafft und auch wieder mehr Führung zeigt. Denn daran hat schon auch gefehlt die letzten Jahre. Ne?
Wenn man so den Berliner Thinktanks folgt, dann sagen die, dass der Finanzierungsbedarf bis 2030, das ist ja nicht mehr lange hin, ne? Über eine Summe, die ist genauso hoch wie der Bundeshaushalt, also irgendwas zwischen 400 und 450 Milliarden Euro. Ist das nicht Wahnsinn? Und wenn man nur einen Teil daraus nimmt, über Sondervermögen, wie auch immer, um nicht dann wieder eingeklagt werden zu können, wie kann man sowas finanzieren? Hast du da eine Idee oder hast du Lösungsansätze, dass man sozusagen das auch finanziell hinbekommt?
Naja, also es ist, glaube ich, allen klar, dass wir diese Summen, die da jetzt berechnet werden, jetzt nicht aus dem Bundeshaushalt werden stemmen können. Wir werden, glaube ich, schon eine Diskussion trotz Schuldenbremse bekommen über Infrastrukturfonds, ja, dass man vielleicht doch jetzt, sagen wir mal, eine Straßeninfrastruktur, auch eine digitale Infrastruktur, aber auch eine Wasserstoffinfrastruktur über so Infrastruktur-Sondervermögen möglicherweise finanziert. Das muss natürlich verfassungsfest sein. Da sind ja durchaus auch Beträge von 100, 200 Milliarden Euro im Gespräch, ähnlich wie für die Bundeswehr. Das halte ich jetzt nicht für völlig ausgeschlossen, wenn das dann gut vorbereitet wird. Das wäre jetzt sicherlich mal ein Schritt. Das andere sind aber eben, und mein Freund Robert Schlögl sagt ja immer, Energiewende ohne Scheckheft. Ne? Naja, also so ganz ohne Scheckheft vielleicht nicht, aber doch mit deutlich mehr privat gehebeltem Kapital, natürlich auch mit den Banken zusammen, neue Finanzierungsideen, mehr über steuerliche Anreize, wie es ja die USA auch machen. Also da sind wir sicherlich noch nicht am Ende der Fahnenstange, weil eines ist auch klar, es gibt genügend grünes Kapital eigentlich. Ne? Es gibt Projekte, es gibt Flächen, es gibt viel grünes Kapital, Fondsgesellschaften, die auf solche Projekte warten. Also von daher, ich war jetzt dieser Tag in Paris bei der Hivolution, da gab es ein Roundtable, da ging es nur um die Finanzierung vom Wasserstoffhochlauf und da wurden auch verschiedene Ideen diskutiert, also 25 Thesen, man hat sich dann auf 10 verständigt, die man weiterverfolgen will. Auch da die Diskussion um die Finanzierung der Energiewende, ja nicht nur in Deutschland, nimmt ja auch Fahrt auf und da kann man auch aus anderen Ländern zum Teil lernen, ne, was die machen. Ne? Ich meine, wie bis hin zu Ideen, glaube ich, in Brasilien, wo 1% des Gewinns bei den Ölgesellschaften dann in erneuerbare Energieprojekte gesteckt werden müssen. Also auch sowas, das ist für Deutschland untypisch, aber Ich will nur sagen, solche Ideen haben wir da diskutiert und bewertet. Und klar, also wir müssen da kreativer werden, denn nur mit Staatsgeld wird es sicherlich nicht funktionieren.
Ja, mehr unternehmerischer Spirit in der Energiebranche, also gerade in diesen regulierten Themen, das wäre schon spannend. Das finde ich eine gute Idee.
Wenn wir schon langsam auf der Zielgeraden sind, Stefan, sag uns doch mal unseren Hörern, wie geht es bei dir weiter, wenn du jetzt nicht für den Bundestag zur Verfügung stehst? Was willst du vielleicht auch noch uns mit auf den Weg geben?
Naja, ich habe ja schon nach meinem ersten Ausscheiden, bevor ich danach gerückt bin, privatwirtschaftlich angefangen, beratend unterwegs zu sein für ThyssenKrupp, für ein kanadisches Unternehmen, für andere Unternehmen. Bin bei Horvath mit dabei. Also von daher, es gibt immer noch genügend zu tun, auch wenn jetzt vielleicht etwas Ernüchterung und etwas Verlangsamung im Markt zu sehen ist. Also ich bleibe der Wasserstoffwelt erhalten als Berater. Das ist das eine. Und das andere, ja, mitgeben, Appell an alle, die an die Politik, aber auch an die vielen Akteure, die ja das mit großer Leidenschaft in unserer immer größer werdenden Wasserstofffamilie vorantreiben, Kurs halten, langen Atem bewahren, den brauchen wir schon, den Elan nicht verlieren. Das sind genügend Enthusiasten und tolle Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind, die eine grüne Zukunft wollen und dafür kämpfen. Und dafür brauchen wir Vernetzungsplattformen, dafür brauchen wir tolle Projekte wie Aquaventus, Aquaductus, die als Leuchttürme vorangehen. Und deshalb wünsche ich euch viel Erfolg und uns allen, dass es in der Wasserstoffwelt schneller vorangeht als die letzten 2-3 Jahre.
Vielen Dank. Zweifelsfrei werden wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung sowieso dann über den Weg laufen. Davon gehe ich stark aus. Ne?
Absolut.